Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten.
Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute Niklas Seckler.
Hi, willkommen.
Ja, Niklas, wir sind hier bei euch in der legendären Sansibar auf Sylt und dann auch noch in dem berühmten Weinkeller. Und du bist sozusagen der, ja, du bist der Niklas Seckler, dein Papa ist der Herbert Seckler. Wir haben eben schon so ein bisschen gesprochen. Ist das der Juniorchef? Ist das der Geschäftsführer? Du sagst, ich bin einfach der Niklas, ich bin hier, so unter dem Motto.
Ja, so ungefähr. Also wir haben einfach keine Titel hier in dem großen Stil und irgendwie, ich versuche meinen Vater so gut es geht zu unterstützen und was am Ende da ein Titel bei rauskommt, weiß ich selber nicht.
Jetzt müssen wir mal dazu sagen, es gibt vielleicht noch ganz, ganz wenige Hörer, die Sansibar nicht kennen. Und wenn du jemandem erklären solltest, was ist denn die Sansibar, was würdest du dem sagen?
Tja, auf Sylt eine kleine Strandhütte, wo es relativ vernünftiges Essen gibt. Das wäre eigentlich so die Grundaussage. Nebenbei verkaufen wir ein bisschen Wein und ein bisschen Klamotten, ein bisschen Feinkost, aber unterm Strich ist das unsere Aufgabe hier.
Genau, das ist jetzt sehr, sagen wir mal, bescheiden formuliert, kann man sagen, weil ihr seid ja, sagen wir mal, wirklich 365 Tage im Jahr am Gast. Ihr seid hier eigentlich, würde ich sagen, das weißt du viel besser, quasi jeden Tag mehr oder minder ausgebucht?
Ja, also gerade im Sommer und in Ferienzeiten schon sehr, sehr stark gebucht. Okay, Februar wird es ein bisschen ruhiger, aber sonst eigentlich schon sehr stark gebucht über das ganze Jahr.
Doch, und wie macht man das logistisch? Erzähl mal, wie ist das bei euch? Wie sieht denn so ein Sansibar-Tag aus?
Ja, da gibt es so viele verschiedene Sachen. Also klar, logistisch ist das ein Meisterwerk und macht aber auch viele Sachen manchmal ein bisschen leichter, weil du da natürlich große Reichweiten auch bei den Lieferanten hast, sehr treue Lieferanten über Jahre hast. Mit meinem Fischlieferanten habe ich gestern noch ein bisschen länger auch gequatscht. Der liefert schon länger Fisch, als ich lebe.
Okay, okay.
So, nee, nicht ganz. Also ich glaube 27 Jahre, da war ich noch nicht im Betrieb drin. Ich bin 31, aber haben wir Witze gemacht, da meint er so, das ist schön hier, der ist seit so vielen Jahren da und der hat sich höchstens mal, dass der Fisch zu klein oder zu groß war, aber noch nie über Qualität mit uns streiten müssen oder über irgendwas. Und so haben wir halt die Partner, die halt wirklich für die besten Produkte der Welt stehen oder hinterstehen und wir können kaufen das Wertigste und überall. Und da hast du die ganze Infrastruktur. Machen halt jeden Tag auf und mittlerweile erst ab 12 Uhr, früher haben wir noch Brunch ab 10.30 Uhr gemacht und haben jeden Tag bis 23 Uhr warme Küche und das bis auf Heiligabend, jeden Tag im Jahr.
Aber Heiligabend habt ihr gar nicht auf oder macht ihr dann einfach früher zu?
Nee, wir machen eine Betriebsfeier.
Ach wirklich, an Weihnachten?
Ja, ist kein Scherz. Ist der einzige Tag, wo keine Gäste da sind, aber der Laden ist trotzdem voll und ich habe fast mehr Arbeit wie sonst. Aber 24. Dezember, ganz früher, hat mein Vater gar nicht zugemacht und dann hat er hier gesessen, es kam kein Gast, dann hat er Fondue gemacht mit seiner Frau, also meiner Mutter und die Mitarbeiter, die halt da waren, haben halt mitgegessen. Und dann hat er irgendwann gesagt, okay, komm, wenn keiner kommt, kann ich euch auch freigeben oder irgendwas. Und dann haben die gesagt, da würden gerne trotzdem mit dir essen und so sind dann das entstanden. Und dann danach hat er halt gesagt, er verlegt das jetzt nach Hause, weil lässt er den Laden einfach zu, dann kann er auch mit seiner Familie machen. Und dann hat er ein bisschen Mitleid mit ein paar Mitarbeitern gehabt, hat sie so sich privat nach Hause eingeladen. So, und daraufhin waren das dann irgendwann so viele und mein Vater hat dann zu dem Zeitpunkt auch kein großes Haus und dementsprechend hat er auch nicht die Möglichkeit gehabt und dann wurde irgendwann gesagt, komm, jetzt lass wir den Laden zu und machen halt wirklich für die Mitarbeiter das. Und das machen wir bis heute zum Beispiel und das wirklich, die Mitarbeiter dürfen ihre Familie, ihre Freunde, ihre Partner alle einladen, sind zum Essen eingeladen, dann machen wir ein schönes Fest und machen halt einen Tag für die Mitarbeiter abends und dann kriegen die Champagner, sollen was trinken und machen einen schönen Abend.
Ja, aber dann ist ja die Frage, müsst ihr catern lassen oder wie macht ihr das?
Wir machen das ein bisschen, blöd gesagt, wie wenn du zu Hause bist. Also wir haben immer 2, 3 Köche, die bereit sind zu kochen und wir bereiten natürlich das meiste vor, die müssen mehr oder weniger es noch warm machen. Ist auch sehr, sehr viel Arbeit und ich bin immer sehr dankbar für die, wo das machen. Aber sonst ist es tatsächlich so, wir schicken das auf Platten und dann tut jeder Tisch einfach sich selber das Essen holen und jeder räumt selber ab und jeder hilft ein bisschen mit. Und es ist ein bisschen, als wenn du zu Hause das Essen in der Küche ins Wohnzimmer schnell schleppst und dann hinschleppst und nach dem Essen stehen alle auf und räumen schnell wieder auf. Und dann machen wir über Spotify oder irgendwo ein bisschen Musik an oder irgendwas. Und es ist wirklich so ein bisschen tatsächlich sehr Family, auch wenn über 100 Leute mittlerweile dabei kommen.
Wahnsinn. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt sozusagen in der Sommersaison, wie viele Mitarbeiter habt ihr etwa, die für euch hier tätig sind in der Sansibar?
Bis zu 200 Mitarbeiter, ja.
Das heißt, wie viel Schichtsystem ist das dann?
Komplett chaotisch.
Okay.
Also es sind ja auch diverse Bereiche. Das ist mittlerweile, weil wir den Weg haben und viele, sag ich mal, gehbehinderte Menschen oder ähnliches, auf die wir natürlich uns kümmern wollen, dass wir die hochfahren, haben wir Shuttle-Fahrer. Wir haben eine Infrastruktur, wir haben eigene Fahrrad, wir können ja hier nicht mal die Servietten selber spülen und fahren die weg. Im Sommer fahren wir selbst die dreckigen Gläser teilweise weg und fahren die wieder hierher. Und dementsprechend haben wir schon 3-4 Fahrer jeden Tag im Einsatz, die sich abwechseln müssen. Dann die ganzen Kellner, Restaurantleitungen, Barmenschen und alles Mögliche. Und dann sind die Schichten natürlich relativ lang, dann muss man ein bisschen jonglieren mit früh und spät und ein bisschen Ausgleich, dann schickt man mal jemand früher nach Hause. Aber das hat sich über die Jahre ein bisschen gewachsen und wir haben an den Leuten, gerade die so im Service sind, Leute wie Reini, der macht jetzt seit, lass mich lügen, aber ich glaube 32 Jahre, der ist ein Jahr länger da als ich, der war bei meiner Geburt, glaube ich, ein oder zwei Jahre hier.
Okay.
Und der macht die Dienstpläne, der ist jetzt schon seit immer da. Das ist wie ein Onkel für mich oder das sind Menschen, die schon ihr Leben lang hier sind gefühlt und das mitmachen und die haben so viel Erfahrung und kennen auch meinen Vater schon gut genug, dass er weiß, worauf er Wert legt. Das Pfingsten ist halt ein bisschen hart, zum Beispiel war es gerade vor 2 Wochen, da waren halt mal ein bisschen mehr Schichten, das gleichen wir jetzt gerade wieder aus und heute regnet es, dann dürfen fast alle nach Hause und das ist dann unterm Strich wieder irgendwo fair und alles ordentlich und es beschwert sich in der Regel auch keiner.
Aber es ist eigentlich ja dann, kann man sagen, der tägliche Sansibar-Wahnsinn, weil, also, wenn ihr richtig
das
zu tun
habt. Das ganz gut, ja.
Ja, und ihr habt ja, ich kann es mir jetzt gar nicht richtig vorstellen, wenn ihr jetzt so einen Tag hast, du hast gerade gesagt, 12 geht's los, bis 23 Uhr gibt's Küche, so. Wenn der Tag richtig brummt, Niklas, wie viele Gäste sind dann etwa hier?
Ich habe mir überlegt, ob ich irgendjemand mit einem Ticker oben und unten hinsetze und das mal zählen lasse. Aber wir haben schon an Rekordtagen 4.000 bis fast 5.000 Essen. Also 5 haben wir noch nicht ganz, aber so um die fast 5.000 Essen schaffen wir an Rekordtagen. Aber es ist schon Wahnsinn, was hier an Ware sich bewegt.
Ja, und das ist krass. Und dass man dann halt immer wieder das auch alles logistisch hinkriegt, auch in der Küche. Ich glaube, du sagtest vorhin zu mir im Vorgespräch, 30 Mitarbeiter habt ihr da alleine?
Köche. Und dann nochmal diverse andere Fachbereiche und Spülhilfen und hier und da und jenes und alles Mögliche und Vorbereitung. Und das ist schon Wahnsinn, was da los ist.
Und jetzt, was machst du dann genau? Bist du sozusagen der Supervisor den ganzen Tag oder bist du mit im sozusagen in der im Service oder wie muss man sich das vorstellen? Wie muss man sich deinen Job, weil du bist ja auch eigentlich jeden Tag da, wie muss man sich den vorstellen?
Wenn ich das herausgefunden habe, sage ich dir Bescheid. Nee, also ich mache ein bisschen was von allen. Natürlich, am liebsten mache ich Guest Relation oder bin einfach für die Gäste da, schaue, dass alle glücklich sind, schul viel den Service, guck, dass da alles richtig läuft, gehe durch die Küche, ich probiere mit den Gerichten. Wir schreiben jeden Tag 2-mal die Karte neu. 365 Tage im Jahr. Wir haben jeden Tag ein neues Tagesessen, jeden Tag ein neues Spezial und schreiben jeden Abend eine neue Abendkarte und die wird jeden Tag frisch geschrieben. Und die heute hat nichts mehr mit der, also die meisten Gerichte ja, aber 1-2 Fischgerichte neu, dies, das, jenes. Wir kaufen jeden Tag saisonale Produkte ein. Ich gehe jeden Tag mit in die Küche und schaue und rede mal mit denen oder probiere neue Kreationen, was sie machen. Dann tauscht man sich aus. Ich habe Koch gelernt tatsächlich und dann bin ich im Service und wir arbeiten auch mit Saisonkräften alles und gucke, dass die Weinflasche überhaupt öffnen können, dass sie freundlich sind, dass sie Spaß haben. Man ist ja auch viel dafür da, dass einfach ein bisschen Kummerkasten, dass sie auch glücklich sind, dass es funktioniert, dass wenn Stress ist, dass man ein bisschen reagiert drauf. Jetzt gab es natürlich auch letztes Jahr zum Beispiel, hatten wir oft ein bisschen Probleme, Köche zu finden. Also wir sind privilegiert bis zum geht nicht mehr und wir haben tolle Leute und wir haben ein Team, was die meisten Köche über 10 Jahre da sind. Aber wenn halt zum Beispiel hatten wir einen Koch, der geht, der war 12 Jahre da, der hat jetzt eine neue Freundin, möchte unbedingt bei der sein, was man auch verstehen kann, das hat nichts mit Betrieb zu tun. So, dann geht's zu einer, der 12 Jahre Erfahrung hast, das kriegst du nicht mit 1-2 Leuten kompensiert. Das merkst du halt sofort, weil da fehlt so viel Know-how und so viel Erfahrung und so viel auch mit der Situation umgehen, habe ich zum Beispiel letztes Jahr relativ oft in der Küche einfach mal ausgeholfen und habe da Posten mitgekocht. Dann gibt es Tage, da stehe ich mal an der Bar, das kommt nicht so häufig vor, aber ist auch oft schon mal vorgekommen und dann tue ich mal so Mädchen für alles spielen oder in der Wintersaison, wenn so viel packen, war ich mitgepackt. Also es ist ein bisschen unterschiedlich. Aber in der Regel bin ich halt viel einfach nur im Restaurant, mache Guest Relation, gucke, das läuft, mache ein bisschen meinen Bürotag, versuche meine E-Mails abzuarbeiten. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin lieber am Gast und vorne, das Bürozeug und so. Nervt mich manchmal mehr, aber muss ja auch alles
sein. Genau, muss auch alles sein. Aber das heißt, du, was ich ja wirklich spannend finde, du bist ja auf Sylt geboren. Und da muss man ja auch sagen, wie gesagt, die Sansibar gibt es seit 46 Jahren und du bist 31 Jahre alt. Das heißt, muss man sich das so vorstellen, bist du dann auch als Kind ganz oft hier gewesen?
Ja, klar. Also meine Mutter hat ja auch gearbeitet, mein Vater haben gearbeitet, die waren immer hier. Ich bin nach der Schule meistens mit dem Bus dann auch hierher und habe hier meine Mutter dann schon angefangen, ein bisschen weniger zu machen. Früher, gerade bei meinen Eltern und Schwestern, hat sie voll aktiv mitgearbeitet. Die waren dann fast nur hier. Bei mir war es so, dass sie meist nur das Abendgeschäft mitgemacht hat, platziert. Und wenn jetzt nur der Mann war, natürlich auch tagsüber. Aber dadurch, ich habe hier meine Hausaufgaben gemacht, bin hier so, habe hier alles gemacht immer.
Und hast du denn dann schon, in dem, sagen wir mal, als du so 13, 14, 15 war, wo man sich ja dann ein bisschen überlegt, was kommt vielleicht später? Hast du dafür dich schon gesagt, ich will das auch später machen hier, Sansibar? Ich will das Geschäft sozusagen weiterführen?
Boah, ja, ist immer relativ. Wenn man jetzt natürlich in so einem Betrieb aufwächst und so einen Vater auch vor sich hat, dann hat man natürlich schon so, sieht, was da alles ist und wie toll und sieht alles erstmal so toll aus und denkt sich so, ja, eigentlich könnte man das doch machen und das ist doch alles irgendwie ganz schön und hin und her. Ich habe mit Jugendlich relativ viel Computer gespielt und so Online-Gaming und sowas betrieben. Das hat mir persönlich Spaß gemacht und habe mir da eigentlich relativ wenig Gedanken, sage ich mal, drüber gemacht. Habe so ein bisschen vor mich hingelebt einfach. Und dann habe ich irgendwann meine Ausbildung angefangen. Mein Vater war gar nicht so begeistert, dass ich in die Gastronomie gehe, weil ich relativ gut in der Schule war. Ich war zwar nicht so oft da, ich habe irgendwie gern gefehlt.
Also warst du, okay. Also.
Aber wenn ich da war, habe ich relativ gute Noten geschrieben, habe auch einen vernünftigen Abschluss so noch gemacht und dann habe ich die Schule abgebrochen. Er war halt total dagegen und hat er mich in der Schule beurlaubigen lassen, dass ich von den Sommer- bis Herbstferien eigentlich eventuell, wenn ich schaffe, das Jahr trotzdem zu Ende machen kann, alternativ wiederholen müsste ein Jahr. Und habe mich dann am ersten Tag in die Kochlehre gesteckt, obwohl ich eigentlich Service lernen wollte, am liebsten im Skigebiet, weil ich einfach mal von der Insel weg wollte. Und dann war damals auch noch eine andere Zeit, mittlerweile ist es nicht mehr so, aber da war es doch wirklich 12-Stunden-Schicht dann, direkt am ersten Tag meiner Ausbildung. Ich habe noch nie wirklich gearbeitet in meinem Leben und dann stehst du da auf einmal in der Küche und das war noch ein bisschen rauerer Ton. Es ist jetzt in Anführungsstrichen, wenn ich sage, früher oder 14 Jahre ist ja nur ein kleiner Zeitraum. Wenn man jetzt meinen Vater mit 40 Jahren zurückgehängt oder 50 Jahren, wenn er seine Ausbildung hat und die Horror-Stories erzählt, während sie da alles machen mussten, da habe ich schon privilegiert gehabt, aber es ist doch nochmal ein bisschen, also war schon anstrengend in dem Moment.
Und du warst hier in der Küche,
dann ich habe dann hier meine Ausbildung gemacht und ich weiß noch, wie am ersten Tag meine Schwester noch reinschreit, ihr könnt den ruhig kaputt machen, die hier damals noch im aktiven Service drin war, meine mittlere, und da vorne Restaurantleitung noch gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Und so bin ich halt reingegangen. Am ersten Tag 12-Stunden-Schicht, noch Brunch mitgenommen, dann bis zum Abendgeschäft und alles. Und das war, Brunch haben wir auch nicht mehr, deswegen ist alles ein bisschen entzerrt, aber es war schon anstrengend. Dann die ersten Tage die Füße auf einmal geblutet und alles. Und dann stehst du dann da auf einmal und denkst dir so, boah, ist das anstrengend und überlegst wirklich aufzuhören. Aber irgendwie war ich dann so stur im Kopf oder zu Dingen und hab dann meine Lehre hier halt abgeschlossen und dann bin ich halt im Betrieb geblieben irgendwie.
Ja, aber das ist ja krass. Und war, also es war ja nicht so, dass du dann privilegiert warst und dass die alle gesagt haben, oh, das ist der Sohn vom Chef und der muss jetzt irgendwie, hat jetzt nur die tollen Aufgaben zu machen.
Ja, teils, teils. Es gab schon Mitarbeiter natürlich auch so, oh, das ist der Sohn vom Chef, der ein bisschen Panik hat, um was zu sagen. Also ich habe schon anders gemacht. Aber auch blöd gesagt, Herbert war dann auch aktiv in der Küche und ist ja wahnsinnig gut der Kochen. Kam dann teilweise, hat die Köche zusammengeschissen, dass sie alle scheiße machen, weil er genau geguckt hat, was mir beigebracht ist. Und dann war er weg und der ganze Wut wurde an mir ausgelassen. Also okay, ging in beide Richtungen. Manchmal halt Vor- und Nachteile. Was halt immer so ein Ding war, ich war zwar meine Kindheit komplett hier, aber mein Vater hat mich wahnsinnig toll geschützt und meine Mutter auch. Also die haben wahnsinnig viel Rücksicht immer geschaut, dass der Stress und die Arbeit nicht auf die Kinder überschwappt. Das war, muss ich denen wirklich zugute halten. Egal wie viel Arbeit sie hatten, die haben immer geguckt, dass es, wir es schön hatten. Also ich war am Strand, hab Spaß, konnte einen Schnitzel essen und alles Mögliche. Und dann stehst du halt auf einmal in der Küche und bist ein Gastrosohn. Hab noch nie Alkohol getrunken gehabt vorher, wusste nichts von Wein, gar nichts. Und dann sagen die, ja, mach mal einen Schnitzel. Und ich wusste halt nicht mal, wie man einen scheiß Schnitzel paniert, weil ich es noch nie in meinem Leben gemacht habe. Und dann stehen sie da, sag, hol mal aus dem Bunker das und das. Und ich so, wo ist denn der Bunker? wo ist denn die Ware? Und so stehst du denn da und sagst, ja, wo ist das denn? Wo ist denn Butter bei uns? Ich wusste es halt einfach nicht. Obwohl ich mein Leben lang aufgewachsen bin, bis zu meinem 17. Lebensjahr. Aber ich war halt nie in Geschäftsprozesse irgendwie reingezogen. Und dadurch war es dann halt auch immer so, dass die Leute gesagt haben, was hast du denn jetzt 17 Jahre, du musst es doch alles wissen. Die sind davon ausgegangen, dass du es weißt. Und das hatte ich zum Beispiel einfach gar nicht.
Gut, aber es hat ja funktioniert. Und jetzt bist du seit 14 Jahren da. Und du hast mir erzählt, du hast ja auch ziemlich viel Weinkunde dir angeeignet über die Jahre, richtig?
Ja, mehr oder weniger.
Du hast dir auch, das glaube ich, vorhin fiel das Stichwort SAP. Also so logistische
ja.
Sachen?
Ja, ja.
Machst du auch?
Ja, also ich habe halt Kochlehre durchgemacht, dann Service und dann nebenbei halt, wenn Winzer und so da waren, wir haben halt das große Glück, dass wir viele Winzer haben, die uns besuchen kommen und ihre Weine vorstellen. Und die wollen natürlich auch super gerne über ihr Handwerk erzählen. Und wenn halt so wirklich, wir arbeiten ja nur mit den besten und hochwertigsten Winzern der Welt zusammen. Und wenn die natürlich über ihr Handwerk erzählen und alles Mögliche, das ist schon gigantisch. Also da habe ich schon super viel Wissen mehr aneignen können. Und dann 2016 haben wir SAP implementiert und irgendwie bin ich da als Systemadmin reingerutscht, obwohl ich eigentlich vorher nur Logistik bei uns gemacht hatte. Das war ja mehr Glück als Verstand, dass ich das dann gemacht habe oder ähnliches. Das hat mir viel gebracht, weil ich dadurch sehr, sehr viel über den Laden gelernt habe und auch viele Prozesse optimieren oder mitsehen konnte, was halt da gerade überhaupt entstanden ist. Also war hochspannend die Zeit für mich, auch sehr anstrengend, weil ich viel, viel Zeit verbracht habe und sehr turbulent war, weil natürlich auch viele Probleme dabei auftreten und ich mich dadurch auch oft mit meinem Vater so ein bisschen in den Haaren hatte, wegen verschiedenen Meinungen, aber ich war noch sehr jung in dem Moment, 2016, auch schon ein paar Jahre her, hatte noch kaum Erfahrung und war auch vielleicht manchmal ein bisschen übermütig, sag ich mal. Und daraufhin, 2 Jahre später, habe ich dann den Weinhandel mal übernommen, habe dann den ganzen Weineinkauf übernommen und da habe ich halt nochmal sehr viel Wein. Also wenn ich überlege, dass ich damals den Weineinkauf gemacht habe, was ich nichts wusste und heute immer noch nicht viel weiß, aber ich habe halt viel über Zahlen, sehr statistisch das Ganze versucht zu machen und dann halt über die Winzer und habe dann auch total skurrile Sachen gemacht und teilweise ganz teure Weine viel zu günstig verkauft oder überhaupt keine Ahnung gehabt, was das eigentlich gerade ist und andersrum Sachen dann viel zu teuer gemacht oder ähnliches, bis man sich so ein bisschen reinfuchst in die Sachen. Und mittlerweile, weil ich jetzt halt auch viele Weingüter besucht habe, viel im Napa Valley und so weiter war, viel mit Winzern in Kontakt hatte und wir haben wahnsinnig tolle Gäste, muss man einfach sagen, und wir verkaufen ein paar der besten Weine der Welt und ich habe halt das große, große Glück, dass ich sehr oft einfach bei guten Gästen oder bei auch normalen, bei jedem Gast einfach mal die Weine probieren kann. Und wenn dann die Gäste mich fragen, willst du mal einen kleinen Schluck probieren, gerade wenn man so eine kleine Weinverkostung mal macht, dann hat man einfach das Glück, Sachen so probieren, die man im Alltag eigentlich nie probieren kann. Und die Leute, die sich sowas leisten können und sich mal, was weiß ich, ein Chivalry Blanc leisten können, haben das vielleicht schon öfter gemacht, waren vielleicht sogar schon auf dem Weingut, hatte ich auch ein paar Gäste und die erzählen dir dann, wie das Gebäude aufgebaut, wie das ist. Und wenn du dann einfach nur zuhörst und mitbekommst, wie die das erzählen, wahnsinnig spannend und dadurch habe ich viel mein Wissen angeeignet, einfach nur den Menschen zugehört.
Sag mal, und du musst es doch mal erzählen, weil wir sind ja eben durch euren beeindruckenden Weinkeller zusammengegangen. Wie viele Flaschen lagern da?
Also wir haben 2000 verschiedene Weine aktuell, so ungefähr, so ist immer Anfang der Saison ein bisschen mehr und dann mal ein bisschen weniger, dann wird ein bisschen ausverkauft, aber so ein 2000er Schnitt haben wir. Hier im Keller liegen ungefähr 36.000 Flaschen, aber wenn man es mal ganz blöd rechnet, wir haben 3.000, 4.000 Essen im Sommer jeden Tag, läuft ja auch ein bisschen Alkohol nebenbei, also wir füllen jeden Tag europalettenweise den Keller wieder auf.
Das ist krass. Und sag mal, wir haben uns auch angeschaut, sag noch mal so ein paar Schätze, die ihr da liegen habt. Also wir hatten ja eben schon so ein paar Namen im Vorgespräch oder uns angeschaut.
Ja, das ist schon, die großen Namen der Welt haben wir schon irgendwo, versuchen wir da zu haben. Es gibt natürlich die französischen Weine. Burgund ist natürlich immer, Romani Conti so ein großes Thema, was das seltenste überhaupt ist. Petrus aus dem Bordeaux oder Cheval Blanc. Wir haben Cheval Blanc bis zu 6 Liter Flaschen da, was nicht so häufig ist. Und parallel haben wir da halt sehr viel amerikanische Weine und da haben wir zum Beispiel auch Screaming Eagle, was das wohl seltenste mitten in Amerika ist. Harlan Estate kriegt kein Mensch, da haben wir die Magnum-Flaschen sogar direkt vom Weingut, alles kriegen wir. Wir arbeiten mit so vielen tollen Produkten zusammen und ja.
Was ist denn so dein Lieblingswein persönlich, wenn du mal ein Gläschen Wein einfach so auf, also für dich trinkst?
Ach, ich würde mir jetzt niemals ein Cheval Blanc aufmachen, weil es mir einfach zu teuer ist oder auch ich gar nicht wüsste, für welche Gelegenheit, aber es ist natürlich schon schön, wenn man mal sowas probieren darf. ich finde, das ist halt immer sehr emotionsgebunden, so ein Wein. Ich finde es halt eine schöne Begleitung zum Alltag. Es macht Freude, es ist irgendwo was. Ich finde, wenn ich jetzt auf der Terrasse sitze und einen schönen Roséwein trinke, in dem Moment macht mir der mehr Spaß als ein fetter Rotwein. Und ein fetter Rotwein finde ich teilweise zu schwer zum Essen wiederum. Und dann so, wenn ich dann abends so, sag ich mal, nur auf der Couch sitze und mir ein schönes Glas Wein aufmache mit meiner Freundin, dann trinke ich vielleicht eher einen kräftigen Wein, während wenn ich irgendwo auf der Terrasse sitze, eher einen frischen Weißwein trinke. Ich finde, da kommt es manchmal mehr auf die Stimmung drauf an und dann ist teilweise der günstigere Wein besser als der große, weil es dann halt wirklich um die Emotion dabei geht. Das ist wie bei Essen. Es ist so, wenn du irgendwo auf der Terrasse sitzt und die Sonne scheint und du isst eine schöne Pommes oder eine Currywurst, ist das teilweise viel, viel mehr wert, als wenn du ein Zwei-Gänge-Menü Zwei-Sterne-Menü durchkochst und das probierst. Hat natürlich auch alles seine Vor- und Nachteile, hat auch diese Sachen, wo man hat, also man hat einen romantischen Abend und alles und man isst da mal in dieser Stimmung und gönnt sich was Besonderes. Ist das total schön und macht auch total Freude, aber will man auch nicht wieder was für jeden Tag. Und so finde ich das mit Wein halt auch. Das sind immer so diese Emotionen, die damit rückspielen und dann macht das halt auch richtig Freude.
Und wie läuft der Champagner so in der Sansibar? Ist das auch gut nachgefragt?
Immer mehr, ja.
Ja, wirklich?
Ja, also kommt ein bisschen drauf an. Das ist ein sehr wetterabhängiges Thema. Also wenn es regnet, irgendwie gar nicht. Und im Winter auch relativ wenig. Aber wenn jetzt natürlich wie Pfingsten ist, dann sind die jungen Leute auf der Insel, dann ist das viel. Wenn jetzt Silvester ist, im Sommer, wenn die Sonne scheint. Du merkst zum Beispiel oft, wenn 2 Tage Regen war und dann die Sonne auf einmal richtig scheint, trinken alle Champagner. So einfach so, okay, jetzt kommt die Sonne raus, das feiern wir und ab geht's und los geht's. Und dann werden halt diverse Sachen getrunken, aber doch, Champagner ist immer wieder ein größeres Thema.
Aber ist es denn nicht so, dass ihr eigentlich, okay, nein, wenn es natürlich regnet, dann könnt ihr draußen den großen Bereich nicht aufmachen, ne? Aber ansonsten ist es ja bei euch, wie gesagt, 364 Tage im Jahr geöffnet und du hast schon vorhin gesagt, okay, ab und an im Februar mal ein bisschen ruhiger, ne? Aber ist es eigentlich so, dass man, seid ihr irgendwie bei einem Abend nicht ausreserviert?
Selten, sehr selten.
Also, jetzt für alle, die dieses Dilemma erfahren, oder habe ich schon oft von Leuten gehört, die sagen, oh, ich will so gern in die Sansibar, ne? Und dann habe ich keinen Tisch bekommen. Niklas, was kannst du den Leuten empfehlen, die gerne einen Tisch reservieren möchten, weil sie irgendwie auch einen schönen Anlass haben? Wie lange vorher sollen die denn bei euch, ich glaube, ihr macht das nur mit Anrufen, ne?
Ja, schwieriges Thema. Also,
okay.
Das ist total immer ein bisschen blöd und wenn man das jetzt sagt, fühlt man sich selber blöd und es ist wie so eine Dauerschleife am Telefon, aber wir reservieren ein Jahr minus einen Tag. Das hat ganz früher mal angefangen, weil mein Vater Reservierungen hatte, wo er noch ganz klein war, so stammtischmäßig. Die haben dann sich dann abends betrunken und gesagt, ja, nächstes Jahr 10 Leute, wir kommen wieder. Ist natürlich nächstes Jahr nicht gekommen, weil sie sich besoffen nicht dran erinnert haben. So, und früher war das dann auch, hat er ja kein Computersystem gehabt mit Telefonnummer und alles, aber nur Reservierungsbuch, einfach nur die Namen und so hingeschrieben und war alles noch ein bisschen einfacher. So, und deswegen hat er ein Jahr minus einen Tag. Hat er gesagt, gut, wenn du dich morgen dran erinnern kannst, rufst mich an, kriegst einen Tisch, verspreche ich dir. Ein Jahr minus einen Tag. Ich bin ab 12 Uhr da, kümmern wir uns drum, kein Problem. So, und so ungefähr ist die ganze Nummer mal entstanden, weil wir ein Jahr minus einen Tag machen. Mittlerweile ist es halt so, dass wir es immer noch machen und fairerweise gerade die Zeiten, wo die Leute sehr, sehr gut planen können, also Ferienzeiten, Feiertage etc., ist es wirklich so, dass wir einen Sturm klingeln um Punkt 12 Uhr haben und die reservieren ein Jahr minus einen Tag. Ob das jetzt manchmal sinnvoll ist oder nicht, kann man sich da hinstellen, aber es ist halt einfach so, weil die wissen, an dem und den Tagen ist es. Wenn jetzt natürlich unter der Woche nicht gerade Juli, August ist, klappt das eigentlich auch meistens ein bisschen spontaner. Wir rufen tatsächlich alle gestern noch am gleichen Tag an. Also am gleichen Tag anrufen bringt oft noch was, weil dann wirklich viele Absagen sind. Weil die Leute einfach mal pauschal Sommerurlaub auf Ibiza, Sommerurlaub auf Sylt, Sommerurlaub in der Heimat und dann ist man doch nicht auf die Insel gekommen und dann sagen die teilweise 5 Tische in Reihe ab. Haben es aber vergessen, beim Nichtbuchen zu stornieren. Das kommt leider auch häufiger vor. Also wir hatten gestern auch, ich glaube, 6 Absagen für 20 Uhr auf einmal am gleichen Tag, weil einfach die Gäste nicht mehr auf der Insel waren, abgereist sind, dies, das, jenes oder ähnliches oder sowas. Das passiert halt leider einfach.
Aber ihr arbeitet noch nicht, also ich weiß das aus Hamburg, da wird übrigens mit Storno gearbeitet.
Nee, das machen wir gar nicht.
Das macht ihr nicht, okay. Habt ihr denn das berühmte Reservierungsbuch noch oder habt ihr jetzt ein System, wo dann drinstehen würde, Uli, 20 Uhr? Oder habt ihr immer noch handschriftlich die Reservierung?
Mittlerweile haben wir ein Programm dafür.
Habt ihr ein Programm dafür?
Ja.
Und was man ja auch nochmal sagen kann, man kann ja immer, wenn das, wie gesagt, wenn das Wetter gut ist, spontan vorbeikommen, dann habt ihr ja draußen, wie viele Plätze habt ihr etwa draußen so in dem?
Viele. Also wenn die Sonne scheint, draußen ist immer alles möglich. Wenn Sommer ist, wollen viele Reservierte raus, dann geht es auch wieder. Also vorbeikommen lohnt sich ja nicht immer bei gutem Wetter. Bei schlechtem Wetter ist es ein bisschen schwieriger hier, weil es doch sehr wuselig ist, ein bisschen Wartezeit für uns. Aber bei gutem Wetter wirklich einfach vorbeikommen, das macht in der Regel einfach Sinn. Wir kümmern uns, wir sind ja auch immer da, wir legen viel Wert drauf, dass wir eigentlich alle persönlich begrüßen und schauen und tun. Eigentlich versuchen wir wirklich jeden Gast, der kommt, das möglich zu machen. Und wenn wir einfach sagen, setz dich erstmal auf den Steg, trink eine Erdbeerbowle, irgendwas wird gleich frei und dann gucken wir mal weiter.
Sag mal, du bist ja nun auch, kann man sagen, ein Workaholic, weil du bist ja eigentlich immer hier in der Sansibar. Und kannst du eigentlich so das Inselleben genießen, das Sylt-Leben? Also gibt es für dich so Sachen, die Frage, hast du irgendwelche schönen Hobbys, die du hier ausleben kannst, wenn du nicht arbeitest?
Ich mache wahnsinnig gern Sport. Also mittlerweile mehr wie früher. Ich habe immer gerne Sport gemacht, aber früher sehr inkonsequent. Deswegen war ich auch ein bisschen dicker und jetzt stark abgenommen. Und jetzt
sehr gut.
Ich wirklich sehr konsequent immer Sport, jeden Morgen. Das tut mir auch sehr gut, so als Ausgleich. Aber
sonst, was machst du denn für einen Sport dann?
Ich habe eigentlich immer viel Kraftsport gemacht, viel Tennis. Tennis kann ich jetzt nicht mehr machen, weil ich mal ein Kreuzband gerissen habe. Da bin ich noch so ein bisschen in der Erholungsphase, soll noch nicht joggen und alles. Jetzt habe ich halt durch meine Reha relativ viel Spaß an Yoga gefunden nebenbei. Also ich mache halt viel so Fahrradfahren, Kraftsport und ein bisschen Yoga. Das ist so aktuell. Ich habe einen kleinen Hund, mit dem gehe ich spazieren ab und zu.
Wenn genau, ist der. Ich glaube, der ist auch gerade hier vorbeigekommen, ne?
Ja,
der. Aber der ist ganz lieb.
Ja, meistens.
Und jetzt sag nochmal, das ist ein?
Australian Shepherd und Pudel.
Mischung.
Mischung, genau.
Und bist du, ist das der erste Hund, den du hast?
Erster eigener Hund. Ich habe ja mein Leben lang, also sehr lange bei meinen Eltern gewohnt, ich glaube, bis ich 25 war.
Okay.
Und die haben immer Hunde gehabt. Also ich bin immer mit Hunden aufgewachsen, war dann auch in einer Partnerschaft, die hatten auch einen Hund 2 Jahre lang. Und habe jetzt ein halbes Jahr ohne Hund gelebt und über ein Jahr habe ich ja schon, lag dann ein halbes Jahr war ich dann ohne Hund und dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt einen Hund für mich auch einfach. Und so bin ich dann zu meinem Buddy gekommen und den habe ich jetzt seit knapp über einem Jahr, also letztes Jahr Februar habe ich ihn bekommen.
Und du hast schon gesagt, der Buddy hat noch nicht mal ein Halsband.
Nee, der lebt hier vorhin vor sich hin mit mir, ja.
Ja, ist aber eigentlich schön. Sag mal, und wenn du verreist, ich hoffe, du hast ab und an mal Urlaub.
Ja,
gönnst dir mal Urlaub, würde mich interessieren. Bist du so ein Typ, der dann auch ans Meer eher will? Oder bist du ein Städtereisenmensch? Bist du jemand, der in die Alpen will?
Das soll jetzt keine Promotion sein oder irgendwie das gutreden, aber ich mache ja meinen Job, weil er mir Spaß macht und es wirklich für mich so eine Leidenschaft geworden ist. Und für mich ist das manchmal gar nicht arbeiten, weil ich auf der Terrasse sitze, mit wirklich tollen Menschen zusammensitze, mit Freunden, Bekannten. Also man kennt ja die Leute auch über Jahre. Sich freut, Leute wiederzusehen. Hier trifft man jeden Tag wieder Leute und neue Leute kennenzulernen. Ich mag das einfach. Und wenn ich in meiner Freizeit mal wegfahre, nervt es mich nach 3-4 Tagen. Also ich bin meistens nie so lange weg. Aber ich fahre zum Beispiel super gern. Ein guter Freund von mir lebt auf Mallorca und dann besuche ich den zum Beispiel. Wohnen aber im Haus und dann gehen wir eigentlich den ganzen Tag essen. Wir sitzen dann in irgendwelchen Strandlokalen und sitzen da und ich probiere neue Essen, finde es mal schön, bedient zu werden und trinke einen schönen Wein dazu und das genieße ich dann total. Also so Städtetrips ab und zu ja, meistens so einen Tag, wenn ich meistens auch geschäftlich das irgendwie verbinde mit irgendwas. Aber so dieses Shoppen gehen und durch die Stadt laufen, das ist irgendwie nicht so meins. Und ich bin halt gern so, ich mache gern ein bisschen Wellness oder so, morgens ein bisschen Sport, Wellness, sich mal massieren lassen, finde ich im Urlaub ganz toll, wenn man so einen Kopf ganz frei hat. Aber sonst bin ich eigentlich wirklich gern so essen, unterwegs, schaue mir das an, die Natur und so weiter. Und solche Sachen finde ich eher toll. Deswegen ist ja wirklich meine Passion, auch mein Job und alles. Und deswegen ist das auch irgendwo mein Hobby, auch hier zu sein.
Ja, du hast mir was ganz, ganz Lustiges erzählt, kurz bevor wir gestartet sind mit der Aufnahme. Du hast nämlich gesagt, ich meine, ihr seid ja hier umgeben von Sand und du magst gar keinen Sand.
Ich hasse Sand. Also ist das falsche Wort dafür, aber gerade so bei der Arbeit, das ist überall der Sand. Es ist immer im Schuh, es tut überall, du hast ihn immer im Bett, das ist egal, wo du hast, du schläfst auf diesem Bett auf Sylt, du kannst dein Auto saugen am Abend, das ist wieder voll mit Sand, alles. Bin ich nicht der Fan von. Also auch wenn ich im Urlaub bin, ich versuche immer Strand zu vermeiden, hänge dann so auf Terrassen rum oder auf irgendwas oder ich finde schön so Bootsanleger, wo du dann ins Wasser springen kannst oder so diese klassischen hier, so diese Holzwege dann ins Wasser oder so, wo du dann schwimmen kannst oder ähnliches oder Pools oder ähnliches. Aber ja, wenn ich jetzt frei oder mal am Strand den ganzen Tag sitze und man hat die Möglichkeit barfuß rumzulaufen, ist es auch ganz nett, aber im Alltag, muss ich gestehen, geht er mir nur auf die Nerven.
Okay, aber man schafft es, man lernt es mit den Jahren, und wenn man da schon seit 31 Jahren mitlebt, ne, dann irgendwann gewöhnt man sich auch.
Kein Chaot-Kriterium.
Aber es ist trotzdem witzig, es ist trotzdem interessant.
Aber ich muss gestehen, zum Beispiel, wenn meine Mutter am Strandkorb liegt und sagt, kannst du mir nochmal hier irgendwie was runterbringen oder eine Flasche Wasser? Und ich mir, komm, jetzt muss mit den Schuhen durch den Sand marschieren. Gerade hier oben geht es ja noch ein bisschen, da ist ein bisschen härter, aber wirklich am Sand, den Weg runter am Strand, und dann hast du auf einmal, dann kann ich direkt die Schuhe ausklopfen. Und ich gehe super gern schwimmen, und wenn du dann mal ans Meer springst mittags, wenn es gerade ein bisschen ruhiger ist mittags, machen auch die Köche und Kellner gerne mal zwischendurch, wenn die Zeit es mitbringt. Es gibt ja auch mal ruhigere Tage und die Sonne scheint trotzdem, gerade so vor den Ferien. Und danach, du ziehst dich wieder an und musst dann mit den relativ nassen Sachen dann in diese Klamotten, den ganzen Tag schürfen sich die Füße danach. Das ist so, aber ja, das ist Jammern auf Niveau.
Wollte gerade sagen, es ist ja eigentlich ein Traumarbeitsplatz. Und
totaler Luxus, was man sich gönnt, aber dieser Sand manchmal macht mich kirre, aber das ist mehr so eine, aber gibt schlimmere Probleme.
Genau, gehst du denn auch bei 16 Grad und so ins Wasser? Bist du da abgehärtet, Nordsee?
Ja, ich gehe auch unter 0, also nicht unter 0, unter 10 meinte ich.
Wirklich?
Nicht oft und auch nicht lang, mehr dieses Reinspringen raus, aber ab und zu finde ich das ganz cool, ja.
Das Inselleben härtet ab. Niklas, jetzt haben wir schon beinahe überzogen, weil es so spannend ist mit dir. Es gibt drei Fragen, die ich immer stelle zum Schluss. Und zwar einmal, wenn du jemanden in wenigen Sätzen Sylt erklären solltest, was wirst du erzählen?
Sylt entschleunigt und ist sehr magisch. Es ist sehr, sehr schön, weil die meisten Leute kommen hier runter, die Natur ist hier, es ist nicht so viel bebaut. Und man kann auf Sylt sehr, sehr schnell entschleunigen aus seinem Alltag und schnell durch die Natur und durch alles, was hier ist, einfach runterkommen.
Das ist sehr schön. Gibt es jemanden, den du bewunderst auf Sylt?
Da gibt es viele Menschen, die viel geleistet haben, auch für die Insel. Von daher, da jetzt einen rauszuheben, finde ich dann auch wieder unfair, aber gibt tolle Menschen einfach und viele Leute, die Insel sehr geprägt haben, die viel sich Mühe geben für die Insel und ja.
Wenn du einen Wunsch frei hättest für Sylt, was würdest du dir wünschen?
Gute Frage. Manchmal finde ich es schade, dass die Erreichbarkeit der Insel ein bisschen schlecht ist, dass die Züge ist ein bisschen Deutsche Bahn, okay, brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, aber ich merke es meiner Freundin, die teilweise 5 Stunden jetzt wieder gebraucht hat von Hamburg hierher, weil wieder mit Zügen ausgefallen, standet 30 Minuten auf dem Autozug extra, weil der nicht losgefahren ist oder ähnliches. Die Flugverbindungen in der Nebensaison sind so oft ein bisschen schlecht und ein Ort ist oft nur so gut wie seine Erreichbarkeit. Und es ist halt manchmal schon nervig, wenn du Leute oder dich besuchen wollen, die brauchen dann 6-7 Stunden, ist wieder ein Flug ausgefallen, dann kriegen wir hier regelmäßig mit. Also die Erreichbarkeit für Sylt ist manchmal ein bisschen doof, aber sonst finde ich eigentlich, dass die Insel so sehr schön ist.
Das war ein ganz tolles Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Niklas.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.